So, ja, einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung. Ich guck mal so in die letzte Reihe. Ist das von der Lautstärke her in Ordnung oder zu leise? Ist okay so? Prima. Ja, dann, nachdem wir uns in der Auftaktveranstaltung in der letzten Woche hatten wir uns so gekümmert um die Fragestellung, was sind eigentlich die Eigenschaften, die besonderen spezifischen Eigenschaften der digitalen Ökonomie. Und insbesondere, wenn wir uns vorstellen, wir sind anbieterseitig, also schauen uns Anbieter an, die eben digitale Produkte vertreiben. Dann hatten wir die Sache mit den geringen variablen Kosten, woran Sie sich sicherlich erinnern. Und wir hatten zudem relativ schnell, einfach deswegen, weil viele in dem Raum hier haben das Thema Netzeffekte bereits in der Veranstaltung E-Business gehört, sind wir durch diesen Bereich relativ schnell durchgegangen. Die Folien, die wir hier hatten, zum Thema Netzeffekte, die orientieren sich stark an dem Buch Die Softwareindustrie, das ich gemeinsam mit dem Heiner Diefenbach und dem Thomas Hess geschrieben habe. Und das heißt, insofern, wer das nochmal so nachlesen möchte, wie das so war, nimmt sich einfach dieses entsprechende Kapitel aus diesem Buch Die Softwareindustrie vor. Und dann haben wir praktisch das Gleiche in der schriftlichen Variante wie das, was wir hier besprochen haben. Worum wir uns heute und in der nächsten Stunde kümmern werden, sind die Folgen der Digitalisierung. Ja, und da werden wir uns heute damit beschäftigen mit dem Thema Konvergenz, Konvergenz der Medien praktisch. Wir werden uns beschäftigen mit dem ganzen Thema Daten als Zahlungsmittel praktisch für kostenlose Dienste. Und wir werden uns zum Dritten beschäftigen mit dem Thema Intermediation oder auch Disintermediation. Also im Hinblick auf in Richtung der Fragestellung, wie ändert sich eigentlich die Wertschöpfungskette in solchen digitalen Industrien. Und wir werden heute so kurz nach 3 Uhr, nicht nach 3, kurz nach halb 3 leider, werden wir Schluss machen. Wir werden deswegen aber nicht besonders aufs Gas drücken, sondern werden das praktisch in dem ganz normalen Tempo machen. Ja. Gut, beginnen wir mit dem Thema Konvergenz. Wir können, glaube ich, gleich mal hier mit der Definition hier beginnen, Konvergenz im Sinne von Zusammenwachsen von Medien, Telekommunikation und Informationstechnologie. Wo ich hier mit diesem Thema Konvergenz so drauf hinaus will, ist, dass sich Branchen und Industrien durch die Digitalisierung komplett ändern. Also wenn Sie Digitalisierung, wir hatten ja diese Unterscheidung gemacht zwischen Produkte sind per se digital, oder sie lassen sich eben digitalisieren. Beispielsweise ein Buch ist per se nicht digital, lässt sich aber digitalisieren. Ich frage einfach mal so in die Runde, was würden Ihnen denn so für Beispiele einfallen, wo Sie durch solche eine Konvergenz, also das Zusammenwachsen von Medien, Telekommunikation, Informationstechnologie, wo sich denn da Branchen, Industrien verschieben, wo auf einmal völlig andere Anbieter auf den Markt treten, auf irgendwelchen Gebieten, die man vor 10 Jahren vielleicht überhaupt nicht erwartet hätte. Was würden Ihnen denn da so für Beispiele einfallen? Ja? Ja? Ja, ja, das wäre... Das ist ein schönes Beispiel. Ich würde es jetzt noch ein nicht ganz vergessenes Thema Konvergenz von Medien und IT und Telekommunikation einsortieren. Das finde ich ist noch etwas eher, hat den Charakter von diesem Thema Multichannel. Also ich bin ein Verlagshaus, Spiegel, das werden wir noch in unseren Folien drin haben. Ich habe die Montagsausgabe, ja, und habe eben dann darüber hinaus noch Spiegel Online. Ich muss dann gucken, wie ich praktisch welche Inhalte ich wo herausgebe. Aber es ist noch so praktisch in der gleichen Branche drin. Dann, ja? Ja. Ja, das ist natürlich ein schönes Beispiel, die ganzen Smartphones und Tablets, wo eben, ja, nehmen wir einfach mal Ihre Beispiele, wo Filme, Spiele, aber auch solche Dinge wie Digitalkameras beispielsweise zusammen konvergieren. Sie hatten sich noch gemeldet? Auch die gleiche Richtung? Sie hatten? War auch dieselbe? Dann Sie nochmal? hatte ich. Okay, ja, genau. Also, das sind schöne Beispiele, wo man sich vielleicht auch so eine Verschiebung von Industrien ganz gut anschauen kann. Das ist das Beispiel Amazon. Also, Amazon in dem Sinne, seit, oh, wieder ein bisschen sehr, stimmt, geht es 15 Jahre, würde ich mal schätzen, oder vielleicht auch 20 Jahre, verkaufen die ja Bücher. Und dann haben sie praktisch ihren Scope erweitert. Dann gab es CDs, DVDs. Mittlerweile gibt es ja kaum was man dort nicht bekommt. Und zum anderen tritt Amazon jetzt ja auch als Verleger von Büchern auf. Und das ist also ein schönes Beispiel, wie sich da die Branche eben verschiebt. Ne? Dass eben solche Anbieter, und wir müssen es wahrscheinlich zweiteilen. Also wir müssen es wahrscheinlich zweiteilen insofern, als dass so ein klassischer Online-Anbieter wie Amazon, wenn er erstmal mit Büchern anfängt, dann hat er es natürlich relativ leicht, danach ja sein Geschäftsmodell auch auf andere Produkte zu übertragen. Warum? Hat er es einfach dann auch CDs, DVDs, Schuhe etc. zu vertreiben? Ja. Ja. Ganz genau, da haben Sie also die beiden Punkte genannt, auf die ich auch hinaus wollte. Das erste wäre praktisch, die haben schon so eine Art, nennen Sie jetzt einfach mal Infrastruktur aufgebaut, mit Logistik, mit Versand, Sie haben die Mitarbeiter, und dann können Sie ja diese Economies of Scales praktisch realisieren als Anbieter. Im Cloud-Geschäft sind Sie ja auch tätig, das wäre noch einfach nochmal so ein weiteres Beispiel für eine Branchenverschiebung. Und das zweite, was Sie genannt hatten, das war eben der Punkt der Reputation. Auch wenn Sie jetzt als neuer Online-Händler irgendwie auf den Markt treten, dann haben Sie es natürlich deutlich schwieriger, als wenn Sie das Label Amazon haben und praktisch bei Ihren Kunden auf diese Weise allein durch das Label ja schon ein Stück weit an Vertrauen haben. Das ist also so der eine Punkt, und der andere, wie gesagt, dass man eben sagen kann, also Amazon. Das ist wirklich ein schönes Beispiel, da fallen einem ja ein kleines Beispiel nach dem anderen ein, den Kindle beispielsweise. Dann haben sie eben den Kindle hergestellt, und klassische Industrien werden eben in Frage gestellt. Denken Sie ganz schlicht an den Buchladen um die Ecke, den kleinen. Der wird es immer schwieriger haben, zu überleben bei einer solchen. Ja, also da verschieben sich die Industrien heftig. Oder so ein anderes Beispiel könnte vielleicht sein, die Telekom, die eben auch jetzt Dienste anbietet, wie beispielsweise Musicload schon lange her, oder auch Videoload. Also es kommen einfach andere Anbieter, beginnen sozusagen andere Branchen zu kannibalisieren, und die Marktstrukturen, die verschieben sich da dramatisch. Auf der Folie haben wir mal so ein paar Konsequenzen dargestellt, und zwar die Konsequenzen für Konsumenten einerseits und für Anbieter andererseits. Und da können Sie jetzt hier vielleicht einfach mal sehen, die Konsumenten zunehmende Mobilität. Das ist, glaube ich, relativ klar, dass der Trend dorthin geht. Nicht nur im B2C-Bereich, das ist ja so der klassische, den man hier so im Auge hätte, wenn wir sozusagen mit unserem Smartphone jetzt durch die Weltgeschichte laufen und alle möglichen Dienste nutzen, auch im B2B-Bereich mittlerweile. Ne? Also das ist so ein Trend auch bei den ganzen Softwareherstellern, dass die ganzen Anwendungen eben angeboten werden, auch für das iPad beispielsweise, für andere Tablets oder auch für Smartphones. Ne? Dass der praktisch der Vertriebsmitarbeiter, der rausgeht zu den Kunden, dass der alle Informationen über den Kunden und alle Anwendungen auf seinem Tablet oder seinem Smartphone. Ja, weniger dedizierte Technologien. Smartphone hatten wir schon als Beispiel genannt. Wir haben Smartphones mittlerweile eine ganze Menge an Technologien drin, wie wir das uns vorher nicht vorgestellt hatten. Sie kaufen als Konsument sowas wie Produktbündel. Also auf dieses Thema Bündelung und Preissetzung für Produktbündel werden wir noch eingehen im Rahmen der Lehrveranstaltung. Aber hier haben Sie das eigentlich schon mal drin, und ein schönes Beispiel ist eben so eine integrierte Fotokamera, die man vielleicht in dieser Qualität gar nicht gekauft hätte, weil man da eben der eine oder andere vielleicht keine Zahlungsbereitschaft hat. Und jetzt hier die Anbieterperspektive, das ist das, was wir eben schon so ein bisschen diskutiert hatten, nicht? Also Ausweitung und Kompetenzen oder Zukauf von Know-how ist eben entsprechend erforderlich, ja? Oder eben auch Kooperationsbereitschaft. Ne? Also Mobiltelefonhersteller benötigen Know-how, beispielsweise in diesen Kameratechnologien, oder sie kaufen die sich entsprechend ein, oder sie kooperieren eben. Und ja, was passiert, wenn man nicht kooperationsbereit ist? Das hat Apple jetzt ja mit dem iPhone 5 erlebt, wenn Sie da an diese Map-Anwendung drauf denken, wo sie also unbedingt gesagt haben, nee, wir wollen nichts vom Konkurrenten, wir wollen keinen Google Maps da drauf haben, auf unserem iPhone, und haben sich ziemlich blamiert damit, ja. Ich weiß nicht, was da alles nicht drauf war, ich glaube, durch die Presse gegangen ist insbesondere der Eiffelturm, der vergessen worden ist, ne? Aber und viele andere Sachen auch, ne? Das war also, wo dann eine Firma eben dachte, okay, das können wir auch nochmal praktisch mit Links erledigen, wie man auf die Idee kommt, das so schnell zu machen und dann so relativ ungetestet dann auf den Markt zu werfen. Es ist eigentlich schwer zu erklären. Auf der anderen Seite gilt natürlich, dass überall, ob in der Uni oder in Unternehmen oder sonst wo, passieren halt Fehler, und das war dann halt einer, der so richtig prominent geworden ist. Konkurrenz zwischen bislang getrennt agierenden Märkten, Unternehmen, das hatten wir eben schon so ein Stück weit besprochen, dass TomTom Navigation beispielsweise, die ja tierisch geboomt sind, das ist eine tierische Erfolgsgeschichte eigentlich, dass die jetzt natürlich erstmal ein Riesenproblem haben, einmal durch die ganzen Smartphone-Apps, die es zu diesem Thema gibt, aber natürlich dazu natürlich auch durch die Navi-Systeme, die in den Automobilen eben drinstehen. Oder hier noch ein anderes Beispiel, wo es eine große Konkurrenz gibt, dass natürlich auch die Kamerahersteller ein entsprechendes Problem haben, wenn mittlerweile so sehr leistungsfähige Kameratechnologien dann letztlich in den Smartphones drinstehen. Ja, da hatten wir hier schon mal angesprochen, Konkurrenz zwischen bislang getrennt agierenden Märkten und Unternehmen. Zweites Beispiel neben TomTom versus iPhone wäre Apple versus Amazon. Da hatten wir hier noch eine Folie drauf gemacht zur Consumer Cloud, die eben auch ganz gut zeigt, dass hier eben mehrere Player, das ist in dem Fall Amazon, Apple oder Microsoft oder auch Google, die so ein bisschen konkurrieren um die Herrschaft im Internet, dass die praktisch hier an den verschiedensten Stellen jetzt über solche Angebote wie die Consumer Cloud letztlich versuchen, Marktanteile und vielleicht auch ein Stück Macht zu gewinnen, um eben auch versuchen, an die Daten der Nutzer entsprechend ranzukommen. Ja, so eine Consumer Cloud, haben wir jetzt gar keine Definition hier drauf, was versteht man darunter? So ganz grob. Genau, so eine Cloud, die von Privatpersonen genutzt werden kann, eigentlich so eine Art riesengroßer Datenspeicher, ne, wo man eben alle möglichen Informationen dort ablegen kann. Sie können dort mobil zugreifen, die Datensynchronisierung zwischen den Geräten entfällt häufig, und was natürlich ein Thema ist, dass die Leute häufig Sicherheitsbedenken haben, beziehungsweise Sorgen haben in Bezug auf die Abhängigkeit von dem Anbieter und den Sicherheitsbedenken. Darf ich einfach mal hier so in den Vorlesungssaal reinfragen? Haben Sie da Sorgen, wenn Sie, also jetzt interessiert mich einfach, wenn Sie da Ihre Daten da vielleicht in der Google Cloud, im Google Drive ablegen oder sonst wo machen? Machen Sie das? Oder würde mich einfach mal so die Stimmungslage interessieren? Ja. 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 Okay. Andere Meinungen gibt es da? Happy User? Oder? Also ich stelle es eigentlich bei immer wenn ich mit Studenten spreche, stelle ich eigentlich eher durchaus so eine Reserviertheit fest. Also ich hab relativ wenige, die man dann so besser kennt, wenn sie Masterarbeit oder sowas schreiben, die sagen, okay, ich habe hier alles bei Facebook und ich lade alles in die iCloud. Und relativ selten, das ist interessant, ja. Okay. Ja. Okay, also die meisten ticken, habe ich so den Eindruck, ticken da genau in diese Richtung, da durchaus ein bisschen vorsichtig agieren. Da gab es ja auch jetzt neulich den Fall von diesem amerikanischen Journalisten, ich habe das Bruder mal seinen Namen vergessen, und dessen irgendjemand dann halt sich in seinen Dropbox-Account eingeloggt hat und dann letztendlich da alles möglich verändert hat und runtergetrieben hat. Das sind natürlich dann so Dinge, die in die Presse gehen. Und in dem Moment, wo sowas in die Presse geht, das ist jetzt meine persönliche Meinung, dann gibt es natürlich erstmal überall auch einen riesen Aufschrei. Wenn bei Ihnen zu Hause jetzt irgendwo mal das Notebook abstürzt, ja, und alle Dateien weg sind, letztlich, ne, dann merkt es natürlich auch kein Mensch. Ne. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum ja, die ganze Gesellschaft eigentlich eine recht hohe Sensibilität im Moment für dieses ganze Thema Sicherheit, kann ich den Internetprovider, kann ich denen nicht trauen. Und wenn wir auch gleich noch einen Rahmen von ein paar empirische Daten dann dazu haben. Ja, und da haben wir eben dieses einfach mal hier ein Beispiel, haben wir Ihnen einfach mal in die Slides reingebracht, also ohne dass wir das jetzt vielleicht hier im Detail diskutiert bräuchten, aus dem einen Auszug aus Amazons Datenschutzbestimmungen, der Amazon Cloud Drive. Das haben Sie auch in Ihrem Skript drin. Wenn Sie das mal anschauen, wird da eigentlich Folgendes deutlich, nämlich, dass sich der Anbieter, und das ist jetzt nicht für Amazon spezifisch, ja, dass sich die Anbieter in der Regel relativ viele Dinge vorbehalten, ja, was sie mit ihren Daten machen. Also, sie haben die Rechte, die Dateien zu kopieren, zu modifizieren, um den Zugriff verschiedener Formate zu ermöglichen. Sie behalten sich auch vor, dass sie ihre Daten, jetzt zwar nicht mit dem Klarnamen, aber zumindest vielleicht, dass die Person männlich ist, inzwischen 20 und 30 Jahren alt ist, dass zumindest solche Daten weitergegeben werden, um Werbetreibenden eine zielgerechte Werbung zu ermöglichen. Das sind also Dinge, die sie meistens sozusagen dann auch abklicken, in dem Sinne, okay, ich bin eben entsprechend einverstanden. Und das bringt, ja, ja. Ja. Ja, das ist ein guter Punkt. Dann ist nur ja oder nein. Ne? Ganz genau. Das ist ein guter Punkt. Ja, und damit kommen wir eigentlich hier schon, wenn wir uns das anschauen, mit zu dem zweiten Thema, wo ich sage, das ist eine Sache, die wir als Folge der Digitalisierung betrachten können, nämlich dass die Daten von Kunden sowas werden wie die Grundlage von Geschäftsmodellen von Anbietern. Da haben wir hier dieses kleine Schweinchen hier, die sich eben darüber unterhalten, was man so übersetzen kann wie There's no free lunch. Eben in die Richtung auf Anbieter übertragen, wie Facebook beispielsweise oder andere. Vordergründig ist es kostenlos, also vordergründig können in dem Fall die Schweinchen da in der Scheune logieren oder bekommen kostenlos Futter, aber letztendlich ist man halt doch das Produkt, fanden wir ganz nett. Ja, also das ist so der Hintergrund von diesem Teil jetzt. Wir nutzen so auf den ersten Blick kostenlose Services. Xing, wenn wir die Freiversion nehmen, oder LinkedIn, wenn wir die Freiversion nehmen, oder Facebook natürlich, wenn wir die, das ist immer in Anführungszeichen frei nehmen. Aber letztendlich zahlen wir dadurch, dass wir letztlich diesen Providern Daten zum Teil freiwillig, zum Teil aber auch unfreiwillig bereitstellen. Und da starten wir mal mit der sogenannten, aus der Wissenschaft, der sogenannten Privacy Calculus Theorie, die auf eine Studie von Tamara O'Dineff, weiß gar nicht, oder Dineff, weiß gar nicht, wie man die Dame jetzt ausspricht, und den Professor Hart zurück. Die sind beide an der University in Florida und die haben bereits vor ungefähr 6 Jahren in einem Paper diese sogenannte Privacy Calculus Theorie vorgestellt. Und diese Theorie, die ist erstmal recht einfach eigentlich, die sagt nichts anderes, als dass die Intention, also die Absicht von Individuen, persönliche Informationen von sich preiszugeben, hängt eben davon ab, hängt von 2 Faktoren ab. Einmal das potenzielle Risiko, was ich eingehe, und gemeint ist damit immer das potenzielle Risiko für die eigene Privatsphäre. Und zum anderen der potenzielle Nutzen, den sich das Individuum mit der Aufgabe persönlicher Informationen ausrechnet. Also was wäre so ein klassischer Nutzen, den man vielleicht hat, wenn man bei Facebook ist, mal bezogen auf diese Privacy-Calculus-Theorie, was wäre so ein potenzieller Nutzen? Ja. Genau, Kontakt zu Bekannten ist ein großer Nutzeffekt. Was vielleicht noch? Gibt eine schöne Studie zu so einem zweiten wesentlichen Nutzenaspekt, da geht es um die Selbstdarstellung, ja, auf Facebook. So was soll es ja geben. Und ich kriege die Studie jetzt leider nicht mehr so ganz zusammen, aber so die Quintessenz an der Stelle ist, dass wenn man die Leute befragt, nutzen sie Facebook zur Selbstdarstellung? Ja, niemals. Nutzen ihre Freunde Facebook zur Selbstdarstellung? Klar. Ne? Das ist also ein ganz relativ eindeutiges Ergebnis, also so ein zweiter Nutzaspekt, den man da haben kann. Was wären denn, bleiben wir mal beim Beispiel Facebook, die Risiken? Ja. Ja, also ich wiederhole es einfach nochmal für die Kamera. Also das letzte Beispiel war, dass beispielsweise da Bilder über mich gepostet werden, die mir dann, ja, ich dann schlechtere Chancen habe, einen Job zu finden, wenn die Personalabteilung da vielleicht reinguckt oder die Freundin oder der vielleicht potenzielle Freundin oder Freund da irgendwas sieht, was dann auch schlechte Folgen für die weitere Entwicklung da haben könnte. Also, und in der wissenschaftlichen Literatur unterscheidet man da zwischen den sogenannten sozialen Risiken und den sogenannten organisatorischen Risiken. Also, ob diese Unterscheidung jetzt gut ist oder nicht, lassen wir mal dahingestellt sein. Mit den sozialen Risiken ist immer gemeint, dass praktisch andere Nutzer auf dem sozialen Netzwerk, also Facebook beispielsweise, irgendwelche Dinge tun, die wir nicht haben wollen, also beispielsweise da irgendwelche Bilder von Partys hochladen, was wir nicht mögen. Oder es gibt dann ja auch noch deutlich schlimmere Dinge, wie sexuelle Belästigung oder sowas, was ja relativ häufig stattfindet. Also alles das, was so andere User machen, das fasst man unter den sozialen Risiken. Und auf der anderen Seite die organisatorischen Risiken, die beschreiben dann die, dass der Betreiber der Plattform eben Dinge mit unseren Daten tut, die wir vielleicht nicht wollen, eben beispielsweise in einer Form an Dritte weiterzugeben, wie es von den Datenschutzbestimmungen eben nicht vorgesehen ist. Ne? Und das ist eben praktisch die Privacy-Calculus-Theorie, dass dort gesagt wird, man wägt als Individuum praktisch ab, die Risiken und den Nutzen eben einer solchen Entscheidung. Und recht gut nachvollziehbar finde ich das Beispiel mit der Teilnahme an den Gewinnspielen. Also Teilnahme an Gewinnspielen, dann kriegen Sie ja vielleicht häufig, wenn Sie bei Facebook sind, kriegen Sie eben entsprechend so eine App angeboten, nach dem Motto, spiele dieses Spiel mit, der Gewinner bekommt irgendwie ein iPad oder irgendwie sowas in dieser Art, aber vorher geben Sie bitte erstmal Ihre Informationen. Und das ist vielleicht so ein ganz, ganz gutes Beispiel, dass man sagt, okay, mit einer Wahrscheinlichkeit von so und so viel Prozent gewinne ich den iPad. ist mir das jetzt die Wahrscheinlichkeit jetzt groß genug, dass ich mitspiele, oder mache ich nicht mit, weil ich eben nicht möchte, dass die Datenfrage alle meine Dateninformationen abfischt. So, das ist also letztlich das, was hier dahinter steckt. Und um so die Nutzerseite jetzt, also insbesondere die Risikowahrnehmung der Nutzerseite, stärker mal zu untersuchen, haben wir in unserem Projekt mit dem Namen Der Preis des Kostenlosen, das haben wir gestartet, haben wir eine größere Umfrage gemacht, zusammen mit dem Hessischen Rundfunk, da war HR Info beteiligt, das ist so ein Informationssender, da war UFM dran beteiligt, das ist so ein Sender für die Leute, die deutlich jünger auch als sie noch sind. Die haben wir insbesondere deswegen reingenommen, weil wir eben auch die unter 20-Jährigen in der Stichprobe drin haben wollten, um deren Einschätzungen dazu bekommen. Und dann eben, was war noch drin, also hier stehen die Logos, HR Online. Ne? Und die Hauptuntersuchungsfrage war, wie schätzen denn die Internet-User die Privacy-Risiken bei der Nutzung ein und welches Nutzungsverhalten folgt letztlich daraus. Ich sage einfach mal diesen Satz, weil ich weiß, dass da immer wieder einige Nervositäten sind. Sie brauchen natürlich hier, wenn jetzt solche Folien auftauchen, ja, die brauchen Sie für die Klausur natürlich nicht auswendig zu lernen. Ne? Das ist natürlich auch völlig klar. Ja, also Sie lachen und denken, ja klar, logisch lernt man die nicht auswendig. Aber ich sage Ihnen, ich kriege pro Lehrveranstaltung in so einer Masterklasse 10 Anfragen. Deswegen sage ich es einfach mal hier ab vorne. Also brauchen Sie nicht auswendig zu lernen. Vielleicht einfach mal, erzähle Ihnen das einfach mal, weil ich fand es ganz spannend, was hier an der Stelle rausgekommen ist. Nämlich auf die Frage, ob es die Leute, also die Teilnehmer der empirischen Studie, so knapp 1400, ob die es in Ordnung finden, dass Anbieter mit Nutzerdaten Geld verdienen. Denn das ist so, das ist ja praktisch der Deal. Sie kriegen auf den ersten Blick einen kostenlosen Service, kostet erstmal nichts, und auf der anderen Seite müssen sie mit ihren Nutzerdaten bezahlen. Und von den ganzen 1375 waren es, glaube ich, sagt also knapp die Hälfte, finde ich nicht in Ordnung, diesen Deal, aber ich muss mich damit abfinden. Und jetzt sagen etwa 15%, finde ich nicht in Ordnung und deswegen nutze ich solche Dienste auch nicht. Ja. Und was mich, das hätte ich auch noch so ähnlich eingeschätzt, was uns überrascht hat, ist, dass relativ wenig Leute gesagt haben, nämlich 3 bzw. 2%, dass sie darüber noch nie nachgedacht haben oder sie sagen, das ist mir echt schlicht egal. Das waren relativ wenig. Interessant finde ich auch, wenn wir jetzt mal genau diese Frage nach Jung und Alt unterscheiden. Wir haben jetzt einfach mal einen beliebigen Schnitt gemacht und haben gesagt, wir schauen uns einerseits an die unter 20-Jährigen. Und die unter 20-Jährigen, ist dieses Kuchendiagramm hier rechts oben. Und die über 60-Jährigen, wie die letztendlich antworten. Und was wir hier sehen ist, dass insbesondere hier diese Antwort finde ich nicht in Ordnung, deswegen nutze ich solche Dienste auch nicht, dass hier die Anzahl doch relativ hoch ist, mit 27% immer. Während bei den Jungen lediglich 5% sagen, das nutzen wir nicht. Und bei den Jungen finden allerdings auch die meisten, nämlich hier 61%, finden diesen Deal eigentlich nicht in Ordnung, sagen aber, sie müssen sich damit abfinden. Und wenn Sie so mal diese Altersklassen dazwischen sich anschauen, jetzt mit den 30- und 40-Jährigen, da können Sie eben beobachten, je älter die Leute werden, umso eher sagen sie, nö, ziehen sie also die Konsequenzen und sagen, also in Ordnung findet es eine Mehrheit nicht, diesen Deal, aber die Konsequenz wird umso häufiger gezogen, je älter die Leute sind. Und das ist, glaube ich, auch ganz nachvollziehbar. Denn ab 40 oder irgendwie sowas, oder vielleicht auch schon ab 30, verabredet man sich eben immer seltener, ja, zu Partys beispielsweise oder Kino oder irgendwie sonst was über Facebook, ja, sondern macht es irgendwie per E-Mail oder per Telefon. Das heißt, wenn Sie jung sind, wenn Sie irgendwie Mittelstufe oder Oberstufe sind, und sind nicht in der Facebook-Community trennt von ihrer Schulklasse, dann verpassen sie natürlich einiges. Ja, das scheint mir insofern relativ klar zu sein. Was wir noch als spannende Korrelation gefunden haben, ist die folgende. Je schlechter sich die Leute auskennen mit Facebook, also mit Sicherheitseinstellungen und solchen Geschichten, je schlechter sie sich auskennen, umso eher nutzen sie Facebook nicht aus Sicherheitsbedenken heraus. Und das kann ich jetzt nicht wissenschaftlich begründen, kann ich das im Bauchfeeling sagen. Das habe ich in der letzten Zeit auch so im Privatumfeld durchaus häufiger auch mal erlebt, oder auch mit Kollegen, wenn man so drüber gesprochen hat, dass einige einem schlicht sagen, nee, ich nutze Facebook nicht, das ist so eine Datengrafe. Ja. Aber Leute, die sich damit nicht beschäftigt haben, beziehungsweise auch nichts darüber wissen. Ich will damit jetzt überhaupt nicht irgendwie Facebook schön oder toll reden, nicht, dass sie mich da falsch verstehen. Aber es scheint da auch irgendwie so eine subtile Angst bei vielen Leuten angekommen zu sein, die sich nicht damit beschäftigen und sagen, dann lasse ich lieber letztendlich die Finger davon, ohne dass sie jetzt, sagen wir mal, das auch richtig begründen würden oder vielleicht selbst auch genau wissen, warum sie das jetzt nicht tun. Ja, wir hatten ganz kurz eben auch das Thema Vertrauen angesprochen. Da kann ich über die Folie, ganz schnell drüber hinweggehen. Also die meisten Leute sagen hier, stimmen der Aussage überhaupt nicht zu, dass sie den Betreiber in Bezug auf den Umgang mit den Nutzerdaten für vertrauenswürdig halten. Also da ist also ganz klar ein Nicht-Vertrauensverhältnis zu sehen. Was wir jetzt im Rahmen dieses Fragebogens gemacht haben, ist ein kleines Experiment. Und ich glaube, um das Experiment zu erklären, gehe ich erstmal auf die nächste Folie. Ich glaube, so ist es einfacher verständlich. Wenn Sie so in diese Privacy-Literatur so aus ein bisschen ökonomischer Sicht reingucken, wir hatten ja diese Privacy Calculus-Theorie genannt, dann wird die Privatsphäre häufig in drei Komponenten unterteilt. Und die drei Komponenten, die haben sich hier dargestellt. Das ist einmal Art und Umfang der Informationen, die Sie bereitstellen. Das ist zum anderen der Zweck, also was macht der Betreiber letztendlich mit den Daten. Ja? Also macht er das jetzt nur zu einem solchen Zweck, beispielsweise einem Nutzer die Kontaktsuche und Wege zu erleichtern, oder verfolgt er noch andere Zielsetzungen dahinter? Und die dritte Komponente von Privatsphäre ist die Kontrolle, was schlicht und ergreifend heißt, Kontrollmöglichkeit würde bedeuten, Sie haben eben die Chance, beispielsweise Ihre Daten jederzeit zu ändern und beispielsweise Bilder, das ist ja so der Klassiker in dieser Diskussion, die Bilder, die Sie mal hochgeladen haben, eben auch wieder entsprechend zu löschen. Jetzt haben wir gesagt, jetzt formulieren wir einfach mal solche Privacy Policies auf Basis von diesen drei Bestandteilen von Privatsphäre. Und das heißt jetzt nichts anderes, als dass, wenn Sie diese drei Komponenten haben, mit zwei Ausprägungen, einmal privatsphärenfreundlich, Sie sehen, das ist hier immer der privatsphärenfreundliche Text, und einmal eingreifend in die Privatsphäre oder auch privacy unfreundlich, das ist dann dieser Text, dann können Sie das eben so zusammenstöpseln zu insgesamt 2 hoch 3, also 8 verschiedenen Datenschutz, Privacy Policies, würde ich es jetzt mal nennen. Ja? Also beispielsweise hier Art und Umfang, privatsphärenfreundlich, Zweck, sagen wir mal, eingreifend in die Privatsphäre und Kontrolle auch eingreifend in die Privatsphäre. Das wäre also einer von den 8 verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten. Und dann haben wir einfach Folgendes gemacht, um herauszufinden, wie diese Privacy Policies die Risikowahrnehmung der Nutzerinnen und Nutzer letztendlich beeinflussen, haben wir jedem Teilnehmer, also jedem von den 1400 Teilnehmern, haben wir einen solchen Privacy-Text vorgelegt, ja? Also und zwar Zufallszahl, auf Basis eines Zufallszahlengenerators, haben Sie eine Privacy-Policy bekommen, Sie die nächste, Sie die nächste, Sie die nächste, Sie die nächste und so weiter und so fort, um eben erstens herauszubekommen, wie beeinflusst diese Privacy-Policy die Risikowahrnehmung der Leute und zweitens, wie beeinflusst sie die Bereitschaft, Informationen preiszugeben. Und ein paar Ergebnisse sehen Sie hier. Also Sie sehen hier die 8 verschiedenen Kombinationen, also Ausprägungen von dem Umfang der Kontrolle und dem Zweck. Und hier wäre jetzt beispielsweise die Privacy Policy, die jeweils privacy-freundlich formuliert worden ist. Das heißt also, wir haben den Leuten dann wirklich genau diesen Text dann vorgegeben. Ja? So nach dem Motto, stellen Sie sich ein soziales Netzwerk vor, was folgende Privacy Policies verfolgt. Wie nehmen Sie das Risiko wahr? Und was Sie hier dann eben sehen, ist für jeden Balken, also für jede Privacy Policies, die Anzahl der ausgefüllten Fragebögen. Und was Sie hier sehen, was jetzt auch nicht besonders überraschend ist, ist, dass die Risikowahrnehmung entsprechend größer wird, wenn der Eingriff in die Privatsphäre eben heftiger wird und unangenehmer wird. Was daran gefreut hat, ist, dass es überhaupt funktioniert hat, denn es hätte nämlich auch sein können, dass kein Mensch die Dinger liest, ja, und dass dann irgendwelche Datensalat rauskommt, und dann hätten wir dumm ausgesehen, ja, aber das hat zum Glück hier letztlich ganz gut funktioniert. Und es hat auch ein erstaunlich hoher Prozentsatz gesagt, auf eine allgemeine Frage, inwieweit lesen Sie eigentlich solche Datenschutzerklärungen, dass, glaube ich, über 50% zumindest gesagt haben, wir überfliegen die Dinger mindestens. Ja. Also ganz lesen tut sie, glaube ich, tatsächlich kaum ein Mensch. So, diese Folie sagt Ihnen jetzt, wie die Bereitschaft der Teilnehmer war, Informationen nun zu veröffentlichen. Und zwar haben wir jetzt mal nur die, also zwei Gruppen hier dargestellt. Die blaue, das ist jetzt die Gruppe mit den privatsphärenfreundlichsten Vereinbarungen. Und die roten sind jetzt die Gruppe mit der privatsphärenunfreundlichsten Vereinbarung. Und was Sie dann eben hier sehen, ist, dass hier das Geschlecht, das war also die Information, die also am ehesten preisgegeben worden ist. Alter war relativ häufig, wo es dann heftig nach unten geht, sind dann solche Informationen wie die Telefonnummer, wie die Straße- und Hausnummer beispielsweise. Gerade hier hinten, nochmal so als eine ergänzende Info, da gab es dann also einen größeren Unterschied, gerade zwischen den Jüngeren und den Älteren. Gerade was so was wir hier nicht auf der Folie haben, ne? Also brauchen Sie jetzt nicht zu suchen auf der Folie, gerade was so Aufenthaltsort angeht, da haben gerade die Älteren immer gesagt, nee, no way, diese Informationen möchte ich nicht preisgeben, während ja die Jüngeren in der Hinsicht wesentlich offen waren. Was wir uns dann überlegt hatten, und das ist auch ein Forschungsprojekt, an dem wir gerade arbeiten, ist, wenn Sie sich mal so anschauen, wie die Privacy-Politik, die Risikowahrnehmung dann wiederum die bereitgestellten Daten beeinflusst, dass wir eigentlich aus Sicht der Anbieter von solchen sozialen Netzwerken eigentlich vor so einem, ja, wir haben es mal hier mal auf der nächsten Folie genannt, so eine Art Pricing-by-Privacy-Dilemma stehen. Denn wir haben uns überlegt, so auf den ersten Blick sieht es ja so aus, dass man sagen würde, aus Sicht von so einem Anbieter ist es erstmal sinnvoll, so viele Informationen wie möglich abzugreifen für die Nutzer. Vielleicht hier nochmal eine Frage vorab in die Runde. Wie machen die Anbieter das eigentlich? Also wie funktioniert das eigentlich, dass Anbieter wie Facebook, nehmen wir mal, das kennen wir alle, wie verdienen die eigentlich mit Nutzerdaten Geld? Das ist ja so, das liest man ja überall so, klar. Daten, die neue Ersatzwährung, wie machen die das? Hm? Genau. Ja, da, genau, so wie Sie sagen, da finden also regelrechte Auktionen statt seitens der Werbetreibenden um die Werbeflächen. Und die Werbetreibenden gehen dann so vor, dass sie halt definieren, okay, meine Zielgruppe ist jetzt weiblich zwischen 20 und 30 und denen möchte ich jetzt Werbung zustellen. Und häufig wird dann per Klick abgerechnet, also wenn ein Nutzer dann auf die entsprechende Werbefläche draufklickt, dann fließt entsprechend Geld vom Werbetreibenden zu Facebook hin, also von Adidas beispielsweise, wenn irgendwelche Adidas-Schuhe sind, hin zu Facebook. Und was Sie da ganz gut beobachten können, also um Ihnen so ein Gefühl zu geben, so Pi mal Daumen, sind die Kosten per Klick da so bei 50 Cent. Das wäre so ein grober Wert. Also wenn Sie einmal auf den Adidas Werbebanner dann bei Facebook draufklicken, gehen etwa 50 Cent von Adidas an Facebook. Und was man da ganz schön beobachten kann, das haben wir jetzt mal in einer sehr spannenden Diplomarbeit, hat das ein Student von uns gemacht, der hat einfach mal so sich angeschaut, für welche Informationen praktisch welche Zahlungsbereitschaften bestehen. Und da konnte man so ganz gut nachvollziehen, dass es in der Regel so ist, wir bleiben jetzt mal bei dem Beispiel, was wir hatten, weiblich zwischen 20 und 30, kostet vielleicht 50 Cent dann per Klick. Wenn wir jetzt weitere Infos dazugeben, die nächste Info könnte sein, Hochschulabschluss beispielsweise, dann geht dieser Marktpreis pro Klick in der Regel ein Stück weit nach oben. Also vielleicht bei 55 Cent oder sowas. Und wenn wir dann noch dazu irgendein bestimmtes Hobby nehmen, Fußball spielen oder Golf spielen oder irgendwie sowas, dann geht dieser Preis per Klick nochmal in der Regel, wohlgemerkt in der Regel, nicht immer, in der Regel nach oben, wo man so sagen kann, okay, je mehr Informationen dann praktisch gesammelt werden, umso besser ist es eigentlich für den Anbieter. Ja, sowas, das ist eine gute Frage, ich wiederhole sie nochmal. Was wäre denn so ein Attribut, wo der Preis nach unten gehen würde? Also wir haben das beobachtet bei, da können wir auch gerne mal Ihre Meinung dazu erfragen, haben das beobachtet bei irgendwie Männer, bestimmte Altersgruppe, ich habe nicht mehr die geringste Ahnung welche, spielt auch keine Rolle. Und wenn sie dann als Hobby Fußball dazu addiert haben, dann ist auf einmal dieser Preis per Klick runtergegangen. Und wie gesagt, das ist ja eine Auktion, die durchgeführt wird. Das heißt, es ändert sich, also der Marktpreis ändert sich, ob Sie das vielleicht heute um 9 Uhr früh machen oder morgen um 11 Uhr nachmittags. Ja. Aber dieses Beispiel haben wir öfter durchgespielt. Ja. Also es ist eine ganz normale Auktion, ne? Das Beispiel haben wir öfter durchgespielt und das war also immer so. Ja. Also da hat dann praktisch das Attribut Fußball hat dann den Marktpreis für den Klick dann wieder runtergerissen. Was wir auch recht witzig fanden eigentlich. Aber meines Erachtens nach kann man sich nur so erklären, dass es dann praktisch heißt, dass diese Zielgruppe dann, wir haben es natürlich genauer beschrieben, ja, also, und wenn ich jetzt ein Anbieter wäre, der, keine Ahnung, Fußballtrikots oder sowas verkauft, dann wäre es für mich natürlich was wert. Aber es gibt offenbar mehr Anbieter, die sich für die allgemeine Zielgruppe interessieren, männlich mit Hochschulabschluss, und die dann eben sagen, ah nee, wenn der jetzt Fußball guckt, dann ist er für mich vielleicht ein bisschen weniger wert. Beim Hobby Golf ist es immer nach oben gegangen. Ja. Das ist ein guter Punkt. Also da würde ich vom Gefühl her würde ich auch wetten, wenn man sagt, wir bleiben mal bei männlich oder weiblich zwischen 20 und 30, wenn man dann Student dazu addiert, könnte die Zahlungsbereitschaft auch, könnte in Keller gewissen, das ist noch ausprobieren. Ja. Müssen wir mal ausprobieren, aber vielleicht kalkulieren die bei diesen Auktionen eher so ein Stück weit kurzfristig orientiert, ja. So nach dem Motto, keine Ahnung, ich kriege immer viel Reisewerbung, ja, bei Facebook, dass dann eben die Wahrscheinlichkeit beim Studenten vielleicht geringer ist, dass er dann tatsächlich auch die Reise dann irgendwie auf die Malediven bucht, ja, als dass es beim jemand anderen der Fall ist. Aber also was dahinter steckt, das ist wichtig, dass es einfach ein bisschen die Marktpreise, ne, die dort praktisch ermittelt werden. Und auf jeden Fall könnte man mal im ersten Schritt sagen, gut, also ist es für mich als Anbieter umso besser, je mehr Informationen ich beispielsweise von Ihnen allen einsammle. Das wär so die erste Intuition. Wir müssen das aber ein Stück weit gegenrechnen, gegen die Leute, die wir als Anbieter verlieren, dadurch, dass wir, dass wir praktisch sagen, wir wollen besonders viele Daten sammeln, weil das hatten wir in den empirischen Daten gesehen, dass es da durchaus einen signifikanten Prozentsatz von Leuten gibt, die eben sagen, ja, diese Privatsphärenverletzung gefällt mir nicht, deswegen nutze ich diese Dienste auch nicht. Beziehungsweise stelle weniger Informationen bereit. Was wir da forschungsseitig demnächst machen würden, da kann ich vielleicht auch nochmal ganz, ganz, ganz kurz was zu sagen. Wir wollen solche ähnlichen Fragestellungen wie, was ist sozusagen dann dieser Trade-off, so würde ich den mal nennen, wie er da auf dem Slide draufsteht, dieser Trade-off. Ich versuche jetzt viele Daten zu sammeln, und verliere dadurch vielleicht Nutzer. Oder bin ich nicht ganz so, versuche ich nicht alles zu sammeln, bekomme dafür mehr Nutzer und diese Nutzer enthüllen auch mehr Informationen. Das wollen wir im Rahmen von Experimenten bei Facebook demnächst mal wissenschaftlich untersuchen. Und das heißt, wir werden da vermutlich, wir arbeiten da mit so einer kleinen Firma zusammen, die Apps entwickelt, ja, die Apps entwickelt und das wird wahrscheinlich auch so ein banales Gewinnspiel oder irgendwie sowas sein. Und die wird es dann in mehreren Versionen geben, diese App. Ja. Und der Unterschied der verschiedenen Apps besteht letztlich nur darin, wie viel Informationen sie von den Teilnehmern abgreifen will. Ne. Also, also alle Apps machen das gleiche Gewinnspiel. Mit der einen App, die geht zu Ihnen hin und sagt, ja, ich möchte Geburtsdatum, Geschlecht, Zugriff auf deine Freunde und alles das haben und die andere ist eben ein bisschen weniger restriktiv. Und dieses Vorgehen mit so einem Experiment, das hat im Vergleich zu dem, was wir jetzt hier gemacht haben, folgenden großen Vorteil. Oder ich frage Sie mal, welchen Vorteil hat es denn, wenn man so ein Experiment durchführt, im Vergleich dazu, wenn man jetzt so eine empirische Befragung macht, wie wir es jetzt da bei diesen 1375 HR-Info-Hörern. Was können Sie sich denn vorstellen, was der Vorteil von so einem Experiment ist? Genau, ganz genau. Also diese reinen Befragungen. Die sind auch, gerade bei solchen Dingen, sind auch so wissenschaftlich, sagt man immer, ja, noch besser ist eben das Experiment. Besser als dieses Self-Reported, weil da gibt es eben viele, viele Beispiele, wo Empiriker Ihnen sagen, okay, wir haben ja schon viele Umfragen gemacht und haben gesehen, dass die Leute eben in Umfragen anders reagieren, ja, als wenn sie praktisch in so einem Experiment dann beobachtet werden. Im besten Fall dürfen die Teilnehmer eben gar nicht merken, worum es geht. Ne? Also wenn sie schon an so einem Fragebogen teilnehmen, dann merken sie ja schon so meistens, in welche Richtung das geht. Und wenn dann so abgefragt wird, ja, eben solche Dinge, wie wir es am Anfang hatten, was ist denn der Nutzen für sie von sozialen Netzwerken, also Selbstdarstellung, selbstverständlich nicht und solche Dinge, da antworten sie einfach anders und ein bisschen verzerrt. Ne? Das wird auch ein Bias genannt. Also zum Beispiel, wenn sie im Bereich Marketing Zahlungsbereitschaften erheben, das ist ja immer so die Grundlage für Preisstrategien. Und wir fragen jetzt hier mal so in dem Raum herum, was wäre denn Ihre Zahlungsbereitschaft für ein Facebook, was überhaupt keine Privatsphärenverletzungen machen würde, wo es sich überhaupt gar keine Sorgen machen würde? Dann würde wahrscheinlich Folgendes rauskommen. Da würde wahrscheinlich durchaus eine signifikante Zahlungsbereitschaft herauskommen, weil man sitzt ja schön auf einem Stuhl und kann da irgendwas ankreuzen. So. Aber da kommt in der Regel was anderes heraus, als wenn tatsächlich Sie jetzt das Angebot bekämen, zahlen Sie doch mal, keine Ahnung, 5 Euro im Monat oder irgendwie sowas. Ne? Dann fangen Sie an zu rechnen, boah, das sind 60 im Jahr oder so, und dann denken Sie, na gut, vielleicht ist es dann doch nicht so wichtig. Und das ist so der Grund, das ist eben der Grund, warum man in vielen Fällen, wenn man das Nutzerverhalten noch besser ja, beobachten und erkennen möchte, warum man dann eben auf Experimente geht, statt auf solche empirischen Untersuchungen. Ne? Das nur nochmal so am Rand. Ja, so ein Ergebnis war dann eben die Bestätigung oder hier diese Folie war klar, die habe ich jetzt zwar nicht so genau erklärt, aber das ist praktisch genau dieses Dilemma, dass man eben sagt, aus Anbietersicht, wenn ich in die Privatsphäre der Nutzer eingreife, dann senkt das wahrscheinlich die Anzahl meiner Nutzer. Dafür bekomme ich mehr Informationen über die Nutzer. Und wenn ich privatsphärenfreundlich bin, haben wir wahrscheinlich einen umgekehrten Effekt. Und das ist sozusagen das Dilemma, vor dem dann die Anbieter stehen. Also wie stark greife ich dann entsprechend in diese Privatsphäre ein. Das steht hier ein bisschen bold da, bestätigender Privacy Calculus Theorie im Rahmen der sozialen Netzwerke. Je höher das empfundene Risiko, das hatten wir ja gezeigt, ne? Also je stärker die Privacy Policy eingegriffen hat, umso höher war das empfundene Risiko. Und umso weniger waren die Teilnehmer bereit, persönliche Informationen preiszugeben. Das waren die Ergebnisse, hatten wir Ihnen ja gezeigt. Ein bisschen zu bold steht mir das da, weil wir eben hier diesen Teil mit dem Nutzen, Kontaktpflege, Selbstpräsentation, Unterhaltung, Erweiterung des Netzwerkes, hatten wir hier jetzt an der Folie nicht draufstehen. Die Ergebnisse an der Stelle waren auch, sagen wir mal, nicht besonders erhellend, weil wir haben eben einfach gefragt, wo sehen Sie eben Ihren persönlichen Nutzen darin? Und da gab es jetzt keine große Varianz. Also die Leute haben mehr oder weniger gesagt, das ist alles wichtig für mich, bis auf die Selbstpräsentation, die ist ein bisschen weiter runtergefallen. Also insofern, wenn Sie sich das nochmal anschauen, wundern Sie sich nicht, das haben wir hier nicht in den Folien drin gehabt. Also sollten wir eigentlich eher sagen, dass praktisch dieser Risikoteil aus dieser Privacy Calculus Theorie, dass der eben bestätigt worden ist durch die Studie, das hier nicht wirklich. Und was wir auch gesehen haben, die Bereitschaft, persönliche Infos bereitzustellen, variiert eben je nach Art der Information. So ein erstes Zwischenfazit. Wie gesagt, dieses Projekt ist nicht abgeschlossen, nur diese erste Untersuchung ist abgeschlossen. Schauen wir uns das nochmal an. Wenn wir die Perspektive der Nutzer nehmen, zeigt sich, dass die relativ wenig Vertrauen in Open Online Social Network Anbieter haben. Relativ geringe Akzeptanz der Geschäftsmodelle. Dahinter steht praktisch die Frage, die wir gestellt hatten, sind Sie damit einverstanden, da finden Sie es in Ordnung, dass praktisch mit Ihren Daten Geld verdient wird. Und hohe Wertschätzung der Privatsphäre, das mit den Zahlungsbereitschaften, was ich Ihnen ebenso hypothetisch genannt hatte. Das hatten wir nämlich auch die HR-Info-Hörer gefragt. Und da kamen dann zum Teil Zahlungsbereitschaften von bis zu 10 Euro pro Monat heraus. Dass das so ist, glauben wir nicht so richtig. Es zeigt lediglich, meines Erachtens, weil es eben diesen Bias gibt, von dem ich eben gesprochen hatte, es zeigt lediglich, dass diese Leute dieses Thema auf dem Schirm haben. Also dass sie ihnen sagen, das ist uns wirklich ein wichtiges Thema. Perspektive der Anbieter. Pricing by Privacy als Dilemma für die Anbieter. Was meinen wir hier mit diesem Pricing by Privacy? Dahinter steckt im Grunde genommen folgende Überlegung, und wo ich jetzt gerade mit Thomas Vidyaya dabei bin, das noch ein Stück weiter zu treiben. Dass man ja, wenn man sagt, man hat die Privatsphäre so als ein Parameter, an dem der Anbieter drehen kann. Ich kann als Anbieter selbst sagen, okay, ich gebe jetzt viele Informationen, ich frage jetzt viele Informationen von den Nutzern ab oder eben wenig Informationen von denen ab. Dann ist es ja so ein ähnlicher Parameter, wie ich ihn als Anbieter auch habe, wenn es um die Fragestellung geht, welchen Preis setze ich denn? Und wenn Sie den Preis als unabhängige Variable nehmen und den Absatz als abhängige Variable nehmen, also wie so eine Art klassische Preis-Absatz-Funktion praktisch, ist es ja so, je höher der Preis ist, umso geringer der Absatz, dann haben Sie je nach Modellannahme, haben Sie entweder eine gerade oder Sie haben auch eine so verlaufende Funktion. Und das jetzt analytisch zu übertragen auf den Fall, dass als unabhängige Variable jetzt eben nicht der Preis steht, sondern praktisch Privacy steht. Und das dann praktisch abgebildet, so im Sinne von, wie viele Informationen greife ich denn ab, müsste so ein ähnlicher Funktionsverlauf eigentlich herauskommen. Also nach dem Motto, je mehr Informationen ich abgreife, umso geringer der Absatz, wobei Absatz in dem Fall jetzt praktisch wäre die Anzahl der Teilnehmer, und eben umgekehrt. Das heißt, man müsste wahrscheinlich so eine ähnliche eine ähnliche Funktion bekommen, wie man sie bei der klassischen Preisabsatzfunktion aus der Mikroökonomie eben herausbekommt. Und das ist so eine Sache, über die wir hier im Moment nachdenken. Ja, das wusste ich in der Tat nicht. Das ist auch so eine Art von Preisdifferenzierung, dass man sagt, einmal, erklär es nochmal, die 15. Okay, also ich zahle 15 Euro mehr für das Kindle, wenn ich es praktisch unten werbefrei habe. Dann, ja, das ist eigentlich ein schöner klassischer Fall von einer Preisdifferenzierung, genau in diesem Kontext drin. Wobei wahrscheinlich die Werbung jetzt, es ist ein sehr, sehr verwandtes Thema, es ist ein super Beispiel, das werden wir nachher noch in der späteren Stunde, glaube ich, auch gerne nochmal aufgreifen zum Thema Preisdifferenzierung. Ist wahrscheinlich ein bisschen was anderes. Ich kaufe mich damit sozusagen, wenn ich es richtig verstanden habe, von dem Nervfaktor Werbung jetzt eher frei, ne? Genau, richtig. Inwieweit dann noch, wenn dann noch Daten abgegriffen würden, dann wären wir genau bei dem. Das ist ein schönes Beispiel. Ganz genau. Ja, also das ist kurze Erklärung zu diesem Pricing by Privacy Dilemma. Und halt die Frage, ob sowas dann auch zu einer Ausdifferenzierung des Marktes kommt, was damit gemeint ist, ist schlicht und ergreifend folgendes. Es besteht offenbar eine Sorge, dass Daten zu sehr abgegriffen werden und ob das eine Marktchance eben ist, auch für andere Anbieter, eben für Anbieter, die sich praktisch, Privatsphäre wird bei mir hochgehalten, die sich das praktisch so als Marke oder als USP auf die Fahne schreiben würden. Also ob da sozusagen ein richtig privacy- und datenschutzfreundliches Facebook letztlich eine Chance hätte, dann das klassische Facebook zu verdrängen. Das ist sozusagen hier damit gemeint, Ausdifferenzierung des Marktes. So, dann sind wir für heute durch. Vielen Dank, hat Spaß gemacht und dann sehen wir uns nächste Woche. Danke.